assist IELTS or West Indonesia's child or the ASEAN or UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 18. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Fokus der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Programm Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Egi, Sri Unun und Puji Astuti. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Handelsprodukte bei den Asian Games müssen SNI-Richtlinien erfüllen. Indonesische Studenten werden an der DWC in London teilnehmen. Handelsfrage bei dem ASEAN-Australien-Gipfel. Industrieministerium zielt auf 5% Anstieg des Exports der Handwerkprodukte. Indonesien kann ein Wachstumszentrum der petrochemischen Industrie sein. Präsident, das Wirtschaftszentrum wechselt sich vom Atlantischen Gebiet ins Pazifische Gebiet. Zusammenarbeit Indonesiens und der USA im Industriesektor. Liebe Hörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Gouverneur der Provinz Sumatra, Alex Nurdin, hat beauftragt, alle Handelsprodukte einschließlich der Speisen, die beim asiatischen Sportfest Asian Games 2018 verkauft werden, dem festgelegten Standard entsprechend anzubieten. Das 18. Asian Games wird vom 18. August bis zum 2. September 2018 stattfinden. Dies sagte Alex Nurdin in Palembang am Dienstag, den 13. März 2018. Er forderte alle betroffenen Instanzen auf, eine plötzliche Inspektion durchzuführen und die Kontrolle für die Produkte und Nahrung in Sumatra zu intensivieren, damit sie der Gesellschaft und den Konsumenten nicht schaden. Im Zufolge müssten alle vorhandenen Produkte nach dem nationalen Standard Indonesiens SNI sicher angesichts der großen Menge von Gästen und ausländischen Touristen, die nach Palembang kommen werden, ausgegeben werden. Drei Teams aus Indonesien, nämlich aus der Gajah Mada Universität UGM in Yogyakarta, dem Technologieinstitut 10 November ITS in Surabaya und der Staatlichen Universität Yogyakarta's UNY ISS Kulungan, sehen beim Festival Make the Future Asia in Singapur in der letzten Woche zu werden. Die drei Universitätsteams sind bereits mit Teams aus den USA und Europa beim Autorennen mit energiesparsamen Autos Drivers World Championship Final in London, Großbritannien im Juli 2018 zu konkurrieren. Der Landesvorsitzende Darwin Silahalahi sagte in seiner Pressemeldung, dass der Wettbewerb ein Teil von Make the Future sei zuverlässiger Fahrer, die schnell mit energiesparsamen Autos fahren könnten, auszuwählen. Darwin Silalahi gratulierte den drei Teams Indonesiens All-Indonesia Team zum Sieg beim DWC Asia. Im Zufolge seien unverwüstliche, innovative und fähige Arbeitskräfte ein Kapital, um Sieger in der Ära der Industrie Revolution 4.0 zu werden. Der zwischenstaatliche freie Handel ist eines der wichtigen Themen, die am Samstag, den 17. März 2018 Indonesien und Australien bei dem bilateralen Treffen erörterten. Das bilaterale Treffen fand inmitten des Gipfeltreffens der ASEAN-Australien statt. Überhaupt während dieses Wochenendes statt. Präsident Joko Widodo teilte am Samstagmorgen in Sydney der Presse mit, dass Indonesien und Australien bei dem bilateralen Treffen drei Hauptthemen, und zwar den indonesisch-australischen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag IACPA, die Terrorismusbekämpfung und die Handels-, Investitions-, Tourismus- und Umweltfragen erörtern. Präsident Joko Widodo machte am Samstagmorgen in Sydney Opera House Royal Botanical Garden einen Spaziergang. Während des Spaziergangs begleiten eine indonesische Studentin, Islamischer Santri, Minister für Außenministerin Marsudi, Koordinierender der Minister für Politik Wiranto, Staatssekretär Pratikno und der indonesische Botschafter in Australien Johannes Christiadi, dem Präsidenten. Das Industrieministerium hat sich zum Ziel gesetzt, den Export von Handelswerksprodukten bis Ende 2018 auf 5% zu steigern. Die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Industrie des indonesischen Industrieministeriums, Gati Wibawaningsih, sagte am Freitag, dass das indonesische Industrieministerium optimist sei, weil das eSmart-Programm beginnt zu laufen. eSmart-Programm wurde von dem indonesischen Industrieministerium initiiert. Mehrere KMU-Unternehmen haben ihre überlegenen Produkte über das Internet vermarktet. Sie fügte hinzu, dass zur Erreichung der Zielvorgaben eine ausreichende Versorgung mit Rohstoffen erforderlich sei. Rundholz als Beispiel sollte nicht exportiert werden, da es ein Rohstoff für Holzverarbeitung ist. Unterdessen sagte Industrieminister Airlangga Hartarto, dass der Exportwert des Handwerkssektors im Jahr 2017 um 3,8% auf 776 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr stieg, was 747 Millionen Dollar entspricht. Der Handwerkssektor zeigt weiterhin eine positive Entwicklung. Es fügte hinzu, dass um die Exportleistung weiter zu verbessern, geeignete Trainingsprogramme verfügbar sein müssen. Seit dieser Zeit tritt die Welt in die vierte industrielle Revolution ein. Indonesien hat das Potenzial, das Wachstumszentrum der petrochemischen Industrie in Südostasien zu werden. Indonesien ist jetzt wettbewerbsfähiger, da die Investitionen in Indonesien steigen und ein indonesisches Unternehmen ihre Geschäfte in ganz Indonesien erweitern. Eine von den Investitionen wird von einem großen thailändischen Hersteller, der Siam Komen Group STG, realisiert. Siam Komen Group wird in Cilegon, Banten, eine Naphtha-Cracker-Produktionsanlage im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar bauen. Dies teilte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto am Freitag, den 16. März 2018 in Jakarta, der Presse mit, nachdem er mit der STG-Delegation unter der Leitung von dem Geschäftsführer der STG-Gruppe Rong Rote Rangsiopas sich traf. Er sagte, dass der Plan zeige, dass Indonesien immer noch ein Investitionszielland sei, da die Regierungsbemühungen weiterhin ein förderliches Geschäftsklima schaffen. Die Investitionen ist einer der größten in Indonesien. Minister Airlangga fügte hinzu, dass der STG-Projekt Fortschritt in der Fabrikplanungsphase liegt, die ach bis neun Monate dauern wird und auf den Betrieb im Jahr 2021 oder 2022 abzielt. Das Wirtschaftszentrum wechselt sich vom Atlantischen Gebiet ins Pazifische Gebiet. Den höchsten Handelswert findet man auch in Asien-Pazifik, das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo, den Vorsitzenden der Unternehmen und dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull bei CEO-Forum des ASEAN-Australien-Sondergipfel-Treffens in Sydney, Australien. Dabei sagte Joko Widodo und Malcolm Turnbull, dass in den letzten 40 Jahren das pazifische Gebiet das Wirtschaftswachstum erlebe. Der Internationale Währungsfonds vermutet, dass 6 ASEAN-Mitgliedsländer in kommenden 6 Jahren sich schneller im Vergleich zu China entwickeln würden. Jedes ASEAN-Land würde schneller im Vergleich zu den USA und der EU wachsen. Die Zusammenarbeit im Industriesektor zwischen Indonesien und den USA soll intensiviert werden, da sie einander unterstützt. Das sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto am Samstag, den 17. März 2018, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Jakarta beim Treffen mit den US-Unternehmen in Indonesien, die sich der Delegation des US-ASEAN-Handelsrats anschließen. Zuvor forderte der Industrieminister den bilateralen Vertrag, um den Export der indonesischen Textilindustrien in den USA zu erhöhen. Zurzeit sollten die Textilprodukte Indonesiens die Steuer in Höhe von 12,5% bezahlen, während die Steuer von Vietnam 0% sei, da Vietnam einen Vertrag mit den USA geschlossen habe, erklärte Minister Airlangga Hartarto weiter. Nach Angaben des indonesischen Industrieministeriums betrug die US-Investitionen in Indonesien 2017 im Manufaktursektor 86,1 Millionen US-Dollar. Sie kommt größtenteils aus der Textil- und Nahrungsindustrie. Der Export Indonesien in die USA 2017 betrug 17,7 Milliarden US-Dollar, die unter anderem aus Kleidungsprodukte und Sportschuhen kommen. Liebe Zuhörer der Stream Indonesian, das war die Nachrichten auf der Stream Indonesian in Jakarta.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer der Stream Indonesian, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 18. März 1937, der Explosion in der New London School. Am 18. März 1937 gab es eine Explosion in der New London School, Texas, die durch ein Leck von Erdgas verursacht wurde. Die Explosion zerstörte die New London School, eine Gemeinde in Rush Country, die früher als London bekannt war. Anfang 1937 hob der Schulrat ihren Erdgasvertrag auf und forderte den Klempner auf. Eine Gasleistung Anfang 1937 hob der Schulrat ihren Erdgasvertrag auf und forderte den Klempner auf, eine Gasleistung in der Gasreskana der Gasolin zu installieren, um Geld zu sparen. Die Kraft der Explosion war so groß, dass ein Betonblock mit 2 Tonnen groß aus dem Gebäude geworfen ist. Ungefähr 500 Studenten und 40 Lehrer waren zu dieser Zeit im Gebäude. Die Katastrophe tötete mehr als 295 Schüler und Lehrer. Diese Katastrophe wird die tödlichste Schulkatastrophe in der amerikanischen Geschichte. Bis heute ist die Explosion immer noch die dritte tödlichste Katastrophe in der Geschichte von Texas, nach dem Galveston Storm von 1900 und der Katastrophe von Texas City von 1947. Willkommen zu den Ereignissen am 18. März 1953, dem Erdbeben in der Türkei. Am 18. März 1953 ereignete sich um 21:06 Uhr Ortszeit ein Erdbeben in der Provinz Kanakale und Balıkesir in der Marmara-Region in der Westtürkei. Das Erdbeben hat die Stärke auf 7,5 Richter-Skala und verursacht weit verbreitete Schäden. Das Erdbeben tötete 1070 Menschen und verursachte Schäden. Die Schätzung weise eine Verbesserung von über 3 Millionen US-Dollar erreichten. Die Schäden, die durch dieses Erdbeben verursacht wurden, fordert die Türkei, ein neues Nationalwiederaufbaugesetz zu erlassen. Wir beenden unser Programm mit den Ereignissen am 18. März 2000, an dem Chen Shui-bian zum Präsidenten der Republik China gewählt wurde. Chen Shui-bian war Präsident der Republik China für den Zeitraum 2000 bis 2008. Das Wahlergebnis von 18. März 2000 ließ die Kontrolle über die Macht und Politik der Republik China oder Taiwan den Besitzer wechseln. Im Jahr 1998 konnte er nicht mit einem Kuomintang-Kandidaten konkurrieren, um den Sitz des Bürgermeisters von Taipei wieder zu besetzen. Als Ergebnis dieses Misserfolgs gewann er im Jahr 2000 die Präsidentschaftswahlen. Er wurde der erste taiwanische Präsident der Partei außer der Kuomintang. Die Kuomintang-Partei regierte Taiwan seit mehr als 55 Jahren. Chen Shui-bian und Annette Lu Xiulin wurden am 20. Mai 2000 während einer Zeremonie im Präsidentenbüro in Taipei als Präsidentin und Vizepräsidentin Taiwans vereidigt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von der Stimme Indonesien in Jakarta.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Sobere Palembang zur Begrüßung der Asiatischen Spiele 2018. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft und die Stadtverwaltung Palembang führen die monatliche Bewegung zur Beseitigung der Abfälle TBBS am Karfreitag, autofreien Tag in Kambang Iwa in der Stadt Palembang der Provinz Süd Sumatra durch. Diese Bewegung findet vom 21. Januar bis zum 21. April dieses Jahres statt. Dieses Programm wird aber immer erweitert. Die Generaldirektorin für Verwaltung des Abfalls und der giftigen und gefährdeten Stoffe, Rosa Vivin Ratnawati, sagte am Montag, den 12. März dieses Jahres, dem Staatsrundfunk Indonesien in Palembang, dieses TBBS-Programm solle das Vorbild genommen werden, um die Abfälle zu vermindern und verwalten. Ihr zufolge diene diese Bewegung dazu, die Bevölkerung zu fördern, um sich auf die Abfallverwaltung mehr zu fokussieren und auf die Asiatischen Spiele 2018 vorzubereiten. Etwa 1500 TBBS-Aktivitäten wurden in 20 Provinzen durchgeführt, an denen man mehr als 2 Millionen Menschen teilnehmen ließ. Sie konnten etwa 1174 organische und unorganische Tonnen verarbeitete Abfälle sammeln. Etwa 586 Tonnen davon wurden in die Müllbeseitigung transportiert. Man soll dieses Programm würdigen, da es als Kollaboration zwischen der Bevölkerung und der Regionalregierung gut durchgeführt wurde. Vivin erklärte weiter, dass sie die Pfadfinder in der Abfallverwaltung weiter ausbilden werde. Inzwischen sagte der Sprecher des Bürgermeisters von Palembang, Ahmad Najib, dass die Stadt Palembang sich für die Asian Games 2018 vorbereite und die Erreichung des abfallfreien Indonesien 2020 fördere. Ahmad Najib fuhrt, dass die Schauspieler gemeinsam mit 7 Botschaften für Abfallpatrouille die ihre Aufmerksamkeit auf die Umwelt senken, auch an diesem Programm teilgenommen hätten. Anlässlich dieses Programms führte man auch einen Dialog mit einigen Gruppen durch, um Palembang als abfallfreie Stadt zu realisieren. Außerdem bildeten die Experten des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft für die Entwicklung der jungen Generation auch 100 Pfadfinder von Sakawana Bakti in der Abfallverwaltung aus. Durch diese Ausbildung sollten die Pfadfinder der Umwelt Änderungsagent vor allem für Abfallverwaltung werden. Es findet noch in einigen Städten wie unter anderem Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura und Banjarmasin bis zum 15. April dieses Jahres statt. Das war das Programm Unser Indonesien.
Das Programm Fokus der Woche präsentiert Ihnen Ereignisse, die in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft anlocken.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Grenzpunkt der Woche behandelt heute das Thema die Wakaf Bank als Alternative der Mikrofinanzierung, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, dass die islamische Wakaf Bank in Serang in der Provinz Banten, in Cirebon in der Provinz West Java und in Surabaya in der Provinz Ost Java geöffnet worden sei. Die sagte Präsident Joko Widodo nach der Einweihung des Programms der Wakaf Bank von An-Nawawi in der Islamischen Internatsschule An-Nawawi Tanara in Serang am Mittwoch, den 14. März 2018. Wakaf ist ein der Stiftung Vergleichbares Institut des Islamischen Rechts, im Deutschen auch als Promo-Stiftung bezeichnet. Die Mikrowakaf Bank ist eine Mikrofinanzagentur mit islamischen System Syariah, LKMS, die auf die Genehmigung der Finanzdienstleistung Autorität, OJK, gegründet wird. Dies dient dazu, die Finanzierung ohne Bürgschaft für die Gesellschaft mit dem maximalen Wert von 3 Millionen Rupiah und Verwaltungskosten nur 3% zu geben. Der Präsident Joko Widodo sagte dazu weiter, die Errichtung der Mikrowakafbank diene dazu, einen Kredit für Pioniers der Klein- und Mittelständischen Unternehmen zu geben. Er erklärte, die Wakafbank orientiere sich den Kredit für Straßenhändler und Verkäufer im Kiosk, die Nahrungs- und Speise verkaufen. Im Zufolge konnte die Wirtschaft in unterem Kreis sich hoffentlich rasch entwickeln mit dem schnellen Geldumlauf im unteren Kreis, in dem man den Zugang der Finanzagenturen wie Wakaf Bank erhalten kann. Der Leiter des Rates Islamischer Gelehrter Indonesien MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, stimmte der Aussage des Präsidenten zu. Als Gründer der Islamischen Internatsschule An-Nawawi Tanara ist er der Meinung, dass die Gesellschaft sich die Existenz der Wirtschaft der islamischen Gemeinde als neuer Wirtschaftsstrom Indonesien, der den Aufbau von unterem Kreis beginnt, wünsche. Er dankte dafür, dass der Präsident darauf mit dem Programm der Umverteilung von dem Vermögen und der Partnerschaft reagiert habe. Zurzeit baut der Präsident die Mikrowakobank in den 20 islamischen Internatsschulen in Indonesien, um die Befähigungsbasis der Gemeindewirtschaft zu errichten. Kiai Haji Ma'ruf Amin sagte dazu weiter, die Mikrowakobank könne ein Forum für die islamischen Internatsschüler werden, um den Religionsunterricht über islamische Wirtschaftswissenschaften wie Bankwesen, Aktienbörse und Versicherung zu implementieren. Bei dieser Gelegenheit teilte der Präsident Joko Widodo mit, dass die Regierung einen Fonds in Höhe von 8 Milliarden Rupiah oder von 170.000 US-Dollar für jede Mikrowakobank zur Verfügung stelle. Er fuhr fort, dass die Summe des Kredits vom vorhandenen Kapital abhängig sei. Bevor die Gesellschaft den Kredit von der Mikrowakobank beantragt, wird sie begleitet. Der Präsident sagte, dass der Prozess bei der Begleitung und Finanzierung von der Mikrowakobank in einer Gruppe geführt werden solle. Jede Gruppe der Kunden besteht aus 3 bis 5 Personen. Jede Gruppe wird ein Pflichttraining in 5 Tagen bekommen und dann sich jede Woche treffen. Der Präsident hat versprochen, um viele Geldgeber in Indonesien zur Spende ihres Geldes für die Entwicklung der Wakobbank zu fördern. Liebe Zuhörer, soweit der Glanzpunkt der Woche.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Dies und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in das wir über Event, Veranstaltungen, Flora und Fauna, Entdeckungen und Technologie berichten. Dieses Mal werden wir über das Zentrum für die Entwicklung traditionellen Heilmittel des Instituts für Wissenschaften Indonesiens, LIPI, berichten. Bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesien, im RRI World Service, Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 952 kHz oder auf voinews.id/German hören. Indonesien ist sehr reich an Lebewesenvielfalt. Verschiedene Pflanzen können in der Natur gut im tropischen Klima wachsen. Einige von diesen werden seit Generationen von der indonesischen Bevölkerung als traditionelle Heilmittel, genannt Jamu, oder pflanzliche Arzneimittel aus natürlichen Rohstoffen genutzt. Man ist dabei, verschiedene Forschungen zu machen, um das Potenzial dieser Lebewesenvielfalt zu maximalisieren. In diesem Zusammenhang spielt das Institut für Wissenschaft Indonesien, LIPI, eine wichtige Rolle. Liebe Zuhörer, das Institut für Wissenschaft Indonesien, LIPI, hat das Zentrum zur Entwicklung der traditionellen Heilmittel mit einem höheren Standard in Serpong in der Provinz Banten errichtet. Der Programmleiter von LIPI, Bambang Subianto, sagte in seiner schriftlichen Meldung in Jakarta, dass der Bau dieser Einrichtung dazu diente, die Industriepartner vor allem der Forschung und Entwicklung der Produkte zu unterstützen. Im Zufolge sei die Gründungs dieses Zentrums mit dem 11. Wirtschaftsmaßnahmenpaket über die Entwicklung der Industrie der Pharmazie und medizinischer Geräte verbunden. Man brauche dieses Forschungszentrum, um verschiedene Gesundheitsfragen zu beantworten und die Verwendung nationaler Arzneimittel Grundstoffe zu fördern. Wir schenken eine große Aufmerksamkeit der Forschung und Entwicklung der Medikamente durch verschiedene Forschungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Heilmittelpflanzen und anderen aktiven Heilmittelgrundstoffen. Bambang Subianto erklärte weiter, dass Indonesien 1.247 Fabriken und Geschäfte für traditionelle Heilmittel habe. 10 davon gehören zur großen traditionellen Heilmittelindustrie, die Mikro- und kleinständischen traditionellen Arzneimittelunternehmen haben größtenteils kleine Einrichtungen zur Herstellung traditioneller Heilmittel. Durch die Einrichtung dieses Zentrums hofft man, dass dies zum Vorbild eines Laboratoriums für qualitativ gute Herstellung diene und die Entwicklung der Produkte traditioneller Heilmittel in Indonesien beschleunigt werde. Bisher sind fast 95% der Grundstoffe der Pharmaindustrie in Indonesien vom Import abhängig. Tatsächlich hat Indonesien mehr als 30.000 Pflanzenarten, die als Heilpflanzen geeignet sind. Die Entwicklung der Naturheilmittel müsse eine größere Aufmerksamkeit bekommen, da deren Anwendung im indonesischen Großgebiet recht verwurzelt sei. Außerdem sei dessen Potenzial durch die vermehrte Nachfrage des in- und ausländischen Marktes noch steigerungsfähig. Liebe Zuhörer, inzwischen sagte der Leiter des LIPI-Instituts, Agus Haryono, dass sein Arbeitsteam sich auf die Entwicklung traditioneller Heilmittel fokussiere. Durch Forschungen könne man neue Verbindungen aus einheimischen Pflanzenextrakten Indonesiens wie Pflanzen, die vorsorglich gegen Krebs, Diabetes, Malaria und oxidativen Diäten entwickeln. Agus Haryono erklärte weiter, dass die Einrichtung des Zentrums sich mehr auf die Bereitstellung der angemessenen Einrichtungen zur Forschung traditioneller Heilmittel fokussiere. Dadurch werde das Ergebnis der Forschung besser und von der Industriewelt angenommen werden können. Das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören! Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, sehr willkommen zu unserem Programm Hörerbrief Eka. Das Manuskript wird von mir Eka vorgelesen. Das Manuskript wird von Frau Nanusia verbreitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute am Sonntag, den 18. März 2018, die E-Mails von unseren Zuhörern verlesen und beantworten. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails und Briefe. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf www.phonews.id/German, www.phonews.id/German, sowie auf Android über RRE Play hören. Liebe Hörer der Stimme Indonesien, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn dies kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Ist es interessant? Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zuzuhören. So senden wir uns Briefe oder E-Mails bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Wir wollen heute auf die E-Mails von Herrn Volker Wilsley, Herrn Bert Seiser und Herrn Alfred Albrecht eingehen. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Pop-Lieder. An diesem Sonntag stellen wir Ihnen die Band Neurotic vor. Zuerst spielen wir für Sie ein Werk von Neurotic unter der Zusammenarbeit mit dem bekannten Rapper Indonesien Iwake. Hier ist Halusinasi aus Jakarta. Wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Hanya dengan mata, tunggu cara.
liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun grüßen wir Herrn Volker Wilsrey aus Dillingen. So, hallo Herr Wilsrey, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Am 13. März 2018 schrieb Herr Wilsrey uns ein E-Mail und schickte uns auch die Empfangsberichte von unseren Sendungen am 26. Februar, 3. März, 4., 5. und 11. März 2018 zu. In seinem E-Mail stellte Herr Wilsrey die Frage wie folgt: Wie viele Abgeordnete gibt es und sind bei den Abgeordneten aller Provinzen und auch größeren Inseln des Landes vertreten? Wie viele Parteien gibt es im indonesischen Parlament und gibt es eine Mindestklausel, wie in Deutschland 5% der Stimmen, um einen Sitz im Parlament zu erhalten? Herr Wilsrey, die indonesische Volksversammlung, MPR, ist die Legislative im politischen System Indonesiens. Es setzt sich aus den Mitgliedern des Repräsentantenhauses DPR und des Regionalvertretungsrates DPD zusammen. Das indonesische Repräsentantenhaus DPR ist eine von zwei gewählten nationalen Gesetzgebendenversammlung in Indonesien. Zusammen mit dem regionalen Repräsentantenrat einer zweiten Kammer mit begrenzten Befugnissen bildet sie einen Gesetzgebende, Körperschaft, die indonesische Volksversammlung MPR. Derzeit sind es 560 Mitglieder, die nach den Wahlen 2009 gewählt wurden. Acht Parteien unter der Leitung von der Partei PDIP gründete eine Koalition im Parlament, die Koalisi Indonesia Hebat heißt. Die Partei PDIP gewann bei den Wahlen 2014 die Stimmenmehrheit und haben damit 109 Sitze im Parlament. Indonesien wendet das System Presidential Threshold, den indonesischen Wahlgesetz nahe, bedeutet dies, eine Partei kann ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen vorschlagen. Wenn sie 20% der Sitze im Parlament besitzen oder wenn sie 25% der Stimmenmehrheit bei den allgemeinen Wahlen gewinnt. Herr Wilsrey, danke schön für Ihren Brief und Empfangsbericht. Wir werden gerne Ihren Empfangsbrief bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Liebe Hörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie noch ein anderes Lied von der Band Neurotic mit dem Titel Surga Durjana. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Thank you. liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir grüßen nun Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen, Deutschland. Hallo, Herr Albrecht. Wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Herr Albrecht hat am 13. März 2018 uns ein E-Mail geschrieben und uns den Empfangsbrief von unserer Sendung am 11. März 2018 zugeschickt, die im Internet zugehört hat. In seinem E-Mail stellte Herr Albrecht eine Frage wie folgt: Ist es Touristen gestattet, sich in Indonesien in der Nähe von Vulkanen aufzuhalten? Herr Albrecht, trotz vieler Vulkane in Indonesien hat die indonesische Regierung bis jetzt kein Problem damit und verbreitet den Touristen nicht, die Reiseziele in der Nähe der Vulkane zu besuchen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir spielen wieder für Sie ein Lied von der Band Neurotic mit dem Titel Sehabis Gelap Terbitlah Terang. Viel Spaß beim Zuhören! Horror der Steam Indonesian, bevor wir unser Horror-Brief-Ecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Bernd Seiser aus Ottenau grüßen. Hallo, Herr Bernd Seiser. Wie geht es Ihnen? Am 12. März 2018 schrieb Herr Seiser uns ein E-Mail und schickte uns auch die Empfangsbriefe von unseren Sendungen am 18. und 25. Februar 2018 und auch am 4. März 2018 zu DR über Pure Internet Radio zugehört hat. Danke sehr, Herr Seiser. In seinem E-Mail schrieb Herr Seiser auch wie folgt: Gerne möchte ich auch in der Hörerbrief-Ecke-Programm vom 18. März auch unserem RTI Hörclub Ottenau Mitglied und Stimme Indonesien Stammhörer Volker Wilsrey in Dillingen und RTI Hörclub Berlin Mitglied Ralf Urbanczyk zu ihren Geburtstagen von dieser Woche gratulieren und guten Empfang der Stimme Indonesien wünschen, wenn die 9.25 kHz wieder in Betrieb genommen wird. Wir werden aber ab dieser Woche während der Hörerbrief-Ecke-Programm Herrn Seiser helfen sieben und 30. Überregionals Dex-Treffen des Ottenauer Kurzwellen Hörclubs bekannt zu geben. So, auf Bitte von Herrn Seiser, hier ist die Bekanntmachung. 37. Überregionals Dex-Treffen des Ottenauer Kurzwellen Hörclub Murgtal mit RTI Hörer Treffen am 12. Mai 2018. Am Samstag, 12. Mai 2018, findet ab 12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit im Restaurant der Pizzeria Toscana, Sutzenhaus Ottenau, Telefon 07225 98 1018, am Sistan 1 in D7671 Gegenau Ottenau, Navi-Eingabe am Sistan Gegenau Ottenau. Das 37. Überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des Rundfunks Fernempfangs statt. Verbunden wird dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan Horror Clubs Ottenau. Zu dieser Veranstaltung sind natürlich alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunks Fernempfangs sehr herzlich eingeladen und abhängig einer Clubmitgliedschaft. Auf dem Programm des Treffens steht ein Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbezogenen Ereignisse in den letzten 12 Monaten in unserer Region, aktuelles über Radio Taiwan International von Redaktionsleiterin Frau Hiu Bihui, RTI-Intendantin Frau Ping Lu und Vizemanager der RTI-Programmabteilung Herrn Carlson Huang, sowie die traditionelle Tombola und das bekannte Station Quiz. Aktuelle Informationen sind bitte der Mai-Ausgabe der RTI Hörclub Ecke am 11. Mai zu entnehmen oder auch schon in der vorhergehenden Briefkastensendungen vom Radio Taiwan International zu hören. Möglicherweise gibt es auch im TRT Briefkasten vom 10. Mai wie in den letzten Jahren gewohnt wieder einen aktuellen Hinweis. Das Tagungslokal im Ottenauer Schützenhaus ist wie folgt zu erreichen. Mit dem PKW über die A5 bis zur Autobahnausfahrt Rastatt, von dort auf die Bundesstraße 462 bis zur Ausfahrt Gegenau Mitte. Nach der Ausfahrt nach links über die Mückbrücke bis zur Ampel, von dort nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen und weiterfahren. Bis zum Ende des Werksgeländes von Mercedes-Benz, dann bei der nächsten Ampel nach rechts über die Mückbrücke und dort geradeaus bis zur ersten Einmündung nach dem Kreisverkehr, den Kreisverkehr aber bitte noch geradeaus absolvieren. Denn die erste Einmündung nach rechts und gleich wieder links vorbei am Gartenabfallplatz bis zum Schützenhaus. Mit der Bahn anreisende Besucher fahren auch Richtung Karlsruhe mit der Linie S8 in Richtung vorbei Freudenstadt bis zur Haltestelle Ottenau. Von der Haltestelle zu Fuß wieder zurück in Richtung Gegenau gehen bis zum vorher überfahrenen Bahnübergang. Hier danach links gehen und den Bahnübergang überqueren in Richtung Murg. Über die Brücke weiter die Ebersteinstraße in Richtung Baden-Baden immer geradeaus, auch beim Verkehrskreisel noch geradeaus bis zur ersten Einmündung nach der Unterführung hinter dem Kreisel auf der rechten Straßenseite. Hier nach rechts anbiegen und gleich wieder nach links vorbei am Gartenabfallplatz, danach immer geradeaus bis zum Schützenhaus. Morgen sich mit der Bahn anreisende Teilnehmer, die an der Haltestelle Ottenau abgeholt werden möchten, rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen und die genaue Ankunftszeit an der Stadtbahn-Haltestelle Ottenau-Kirchen mitteilen. Wenn sich wie in der letzten Jahren auch 2018 wieder jemand breiter klart der Fahrdienst von der Haltestelle bis zum Tagungslokal zu übernehmen, könnte das auch am 12. Mai wieder so gut klappen wie in den letzten Jahren gewohnt. Liebe Hörer der Stimme Indonesien, nun spielen wir für Sie das letzte Lied von der Band Neurotic mit dem Titel Aku Melangkah. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Stimme Indonesien, das war unser Programm Hörer Brief Ecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.